Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder auf irgendeine andere Art und Weise, wie du uns erreichen kannst. Ich bin Elske und mir digital gegenüber sitzt die liebe
Jule. Hallo Elske.
Hallo Jule. Diese Woche wieder im Online-Raum sozusagen verbunden. Und nicht live, so wie ihr, oder was heißt live, doch im realen Leben waren wir ja letztes Mal und jetzt sind wir wieder digital miteinander.
Das ist auch schön. Aber ja. In naher nächster Zukunft sehen wir uns auch wieder und darauf freue ich mich, denn der Kirchentag steht vor der Tür.
Vor allem sehen wir uns ein paar Tage, das ist
so richtig
crazy. Genau, wir werden nächste Woche, diese Woche, das ist ja gar nicht nächste Woche.
Diese Woche.
Wir werden Mittwoch zum Kirchentag fahren.
Die Kirche geht auf Klassenfahrt.
Ja, am Mittwoch direkt okkupieren wir den Instagram-Kanal der Hannoverschen Landeskirche und berichten so von unserer Busfahrt, beziehungsweise Jule fährt mit dem Zug und vom Abend der Begegnung und Eröffnungsgottesdienst.
Das heißt, genau, wenn ihr diese Folge hört, sind wir schon in Nürnberg.
Ja. Genau. Ich bin gespannt. Es wird cool. Wir haben viele tolle Sachen vor. Wir haben jetzt mit Flüsterfragen direkt keine Aktion da. Aber ich habe zum Beispiel einen Workshop und wir sind bei der evangelischen Jugend mit eingebunden und haben uns ganz viele nice Sachen rausgesucht, die wir machen wollen. Was wir noch suchen, vielleicht, wenn du das jetzt schon wirklich in der Kirchentagswoche hörst, vielleicht direkt am Mittwoch, was wir noch suchen, ist so eine richtig experimentelle Aktion oder Workshop auf dem Kirchentag. Habe ich bisher noch nicht so ganz gefunden und da wären wir sehr offen für sowas richtig heftig Experimentelles, oder?
Also so zum Mitmachen, nicht nur irgendwo sitzen und einem Podium lauschen, sondern zum Mitmachen, ich wollte jetzt gerade sagen zum Anfassen, aber halt auch wirklich was tun.
Ja genau, aber gerne auch echt was man sonst nicht so macht. Also ich erinnere mich, in Berlin konnte man doch in so einem Workshop Vulva-Abdrücke machen. Ich habe das nicht gemacht. Jetzt würde ich das, glaube ich, machen. Aber damals war ich dafür nicht bereit. Aber so, also ganz so experimentell muss es auch nicht unbedingt sein. Aber so.
Aber
in der
das
Ebene.
Ist so der Rahmen. Einfach nur mal so für euch. Falls ihr gute Tipps habt, wir haben es noch nicht im Programm gefunden.
Ja.
Ja. Und wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an.
Ja.
Weil das ist ja immer so dieses Ding bei einem Podcast. Wir reden hier mit uns miteinander, senden das ins Internet, bekommen manchmal so ein paar Kommentare, Anmerkungen, whatever zurück. Aber wie genau die Menschen aussehen, wer sie sind, die Menschen, die unsere Folgen hören, das wissen wir ja gar nicht.
Ja, ich finde es auch manchmal so ein bisschen unangenehm, wenn ich darüber nachdenke. Ich unterhalte mich hier voll gerne mit dir und das empfinde ich als total intimes Gespräch so.
Mhm.
Und ich finde es schon manchmal so ein bisschen beängstigend, wenn Leute uns eine Rückmeldung geben. Nicht nur Fragen stellen, das ist ja voll okay so, das ist ja sehr losgelöst dann von mir.
Ja.
Aber wenn Leute direktes Feedback geben, positiv, negativ, ist da völlig egal, dann denke ich immer so, wow, das hören ja wirklich Leute,
Und machen sich auch noch Gedanken dazu.
Ja, wir wissen ja, dass ihr das hört, wir sehen das an unseren Zahlen, die sind ja auch so relativ in Ordnung für unser Nischenprodukt, was wir hier machen. Aber das finde ich schon manchmal sehr beeindruckend und auch so ein bisschen, macht mich so ehrfürchtig.
Mhm.
Und genau, deswegen, wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an.
Ja.
Aber jetzt labern wir so lange schon vor. Jule, lass mit unserer Einstiegsfrage von Telonym starten, damit wir ein bisschen ins Thema reinkommen, oder? Was denkst du?
Das denke ich. Und die Folge zum Einstieg von Telonym generiert lautet heute so. Bleibst du gerne lange auf oder lieber früh aufstehen?
Weder noch. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, bevor ich ein Kind hatte, da bin ich super gerne lange wach geblieben, war auch so Typ Binge-Watching, auf dem Sofa einschlafen und dann nachts um 4 ins Bett gehen und halt irgendwann aufstehen, wenn es sein muss.
Mhm.
Jetzt ist es so, gestern war es anders, aber vorgestern war es zum Beispiel so, Babymaus geht um 19.30 Uhr ins Bett, Elske legt sich dazu und schläft einfach mit. Und dann muss ich ja in der Nacht, es ist ja immer, mit so einem, bei uns jedenfalls immer noch mal häufiger auch was dann nachts, also 3 bis 4 Mal muss ich irgendwie echt da aktiv werden, in welcher Art auch weiß und Weise auch immer. Und dann wird das Kind so gegen 6, halb 7 wach und ich denke mir nur so, oh, es ist einfach viel zu kurz gewesen, die Nacht.
Mhm.
Obwohl ich halt locker irgendwie 10 Stunden Nachtzeit hatte.
Ja, naja, zumindest bei dir? Zeit in der waagerechten.
Ja, genau. Ja.
Früher, das ist jetzt losgelöst, also ich habe ja kein Kind, ich kann jetzt nicht von diesem früher, also vor einem Kind und nach einem Kind sprechen, aber ich würde sagen, so im Studium und auch schon in der Schulzeit war ich definitiv Team Nachteule. Mhm. Also ich habe ja wirklich ganze Modulabschlussprüfungen nachts geschrieben,
ja,
während tagsüber alle in der Bib gesessen haben und so fleißig Sachen gemacht haben, na, da habe ich halt geschlafen. Und ich habe dann so um 22 Uhr ein schlechtes Gewissen gekriegt und dachte so, jetzt mache ich auch noch mal kurz was. Und habe dann aber auch so bis 4 oder bis 5 Uhr nachts dann durchgearbeitet und meine Sachen darunter geschrieben, das, was es eben zu tun gab.
Ja.
Und dann natürlich auch so im studentischen Lifestyle von um 22 Uhr das Haus verlassen für die Präparty, um nicht vortrinken zu sagen, und dann morgens
ja,
um
ist so
6:30 nach Hause zu kommen. Das ist wirklich lange her. Das ist jetzt nicht mehr so. Und jetzt bin ich wirklich so, ich bestehe schon auf meine 8 Stunden Schlaf, um einen guten Tag zu haben.
Mhm.
Und gehe dann morgens lieber zum Sport und stehe dann aber auch schon um 7, wenn der Wecker klingelt, auf. Ohne dieses, oh, fuck, sage ich jetzt einfach mal, ich muss jetzt aufstehen, sondern, naja, dann startet der Tag halt jetzt, ich gebe mir noch mal 5 Minuten und dann geht's los und dann ist es aber 7 Uhr.
Ja, ich bin immer mega beeindruckt, wenn ich bei Instagram dann deine, du fotografierst ja immer deinen Wecker, wenn ich das dann sehe und so denke, oh, wenn ich alleine, ohne Kind, ohne irgendwas, ich würde einfach im Bett liegen, ey.
Ich habe das am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, auch wirklich noch gemacht, weil ich dachte, ich fange erst um 10, 11, 12 Uhr an zu arbeiten, wie das in der Jugendarbeit nun mal so ist.
Aber dann geht so viel verloren, ne? So viel Zeit verloren.
Ja, und dann klingelt um 7 der Wecker und dann mache ich 3 Stunden lang nichts und gucke GZSZ und Unter uns und gucke, was ich noch so im Trash-TV finde. Und dann habe ich aber nichts, also da ist nichts passiert in dieser Zeit. Da bin ich für mich nicht weitergekommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, vormittags Sport zu machen, was mir echt einen guten Rhythmus gegeben hat, was mir gut tut. Und jetzt stehe ich gerne früh auf, um gestärkt in den Tag zu starten.
Ja, voll gut, ey.
Ja.
Okay, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang darüber sprechen. Mir fallen auch schon 5 Geschichten noch zum Thema früh oder spät ein.
Ja.
Aber lass uns doch einmal wirklich in das Inhaltliche jetzt starten. Wir haben für heute eine Frage mitgebracht, die an uns direkt gerichtet ist und mit der Bibel in dem Sinne nichts zu tun hat, die wir aber gerne so ein bisschen übertragen auf beide Richtungen.
Genau.
Oder?
Ja, ich denke schon. Ich würde es auch erstmal so ein bisschen zweiteilen. Einmal in das Allgemeine und dann natürlich auch die Frage für uns beantwortet. Dann am Ende. Diese Frage hat uns vor einigen Monaten auf Telonym erreicht und sie lautet so. Was würdet ihr als allererstes verändern, wenn ihr allmächtig und gütig wärt?
Ja.
Hui. Also wie gesagt, wir versuchen uns erstmal diesen Begriffen, vor allem Allmacht und gütig sein, zu nähern und dann zu gucken, okay, was würden wir denn tun?
Ja, ich finde aber schon mal total spannend, ohne jetzt da inhaltlich näher drauf einzugehen, dass die fragenstellende Person das gleich sozusagen eingrenzt. Also in allmächtig und gütig. Also das heißt, ich kann nicht sagen Allmacht und ich mache Böses mit der Welt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja schon so eine Machtposition, in die sich die fragenstellende Person stellt. Aber das ist jetzt ein bisschen philosophieren, das können wir auch, ist mir nur so eingefallen gerade.
Ja, du
genau,
hast
aber
recht.
Was heißt denn?
Mhm.
Ja? Oder ist doch so, man könnte
ja da habe ich gar nicht
wenn
drüber nachgedacht, dass es ist ja ein und nicht oder.
Ja, genau.
Ja, darüber.
Ja, und es ist nicht, was würdest du machen, wenn du allmächtig bist?
Punkt.
Ich würde die Welt zerstören, Punkt.
Ja.
So, genau. Naja, wie auch immer. Ja, was ist so Allmacht für dich, Jule? Was ist das, was macht mit der Begriff so, wenn du den hörst?
Allmacht kommt bei mir, die oder allmächtig, meine erste Verknüpfung ist bei mir da das Glaubensbekenntnis.
Ja,
genau. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und das macht für mich immer so, also das Wort Allmacht finde ich ein bisschen beängstigend. Also,
ja, total.
Weil es so sehr, also dieses All als Kurzform für alles, alle ja. Macht.
Ja.
Und Macht an sich ist ein Begriff, den ich auch erstmal negativ konnotiere, weil selten haben Menschen mit ihrer Macht Gutes getan. Also zumindest das, was man hört. Meistens ist ja so, dass die mächtigen Menschen nicht so verantwortungsbewusst damit umgehen. Und allmächtig klingt für mich einfach sehr beängstigend, weil ich es nicht fassen kann. Also was heißt Allmacht eigentlich? Das sind meine ersten Gedanken dazu.
Mhm. Ja, aber schon auch spannend, dass du erst dass du gleich den Bezug zum Glaubensbekenntnis hast, weil da beten wir es in vielen Gottesdiensten. Es ist ja nicht in jedem Gottesdienst so, dass man das Glaubensbekenntnis spricht, aber in vielen Gottesdiensten sprechen wir das Glaubensbekenntnis und da kommt es gleich im ersten Absatz, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, das ist direkt ein
Attribut.
Kann man
das in der ersten Strophe kommt es vor und wir beten das. Und die Frage ist, mit wie viel Überzeugung spricht man eigentlich von dieser Allmacht?
Mhm.
Mir geht's auch so ein Stück weit wie dir. Für mich ist das erstmal was Beängstigendes, weil ich mich dann wie ein Spielball fühle.
Ja.
Wenn ich das nicht so reflektiert betrachte. Also wenn ich mir überlege, dass jemand, also ein menschliches Wesen, allmächtig wäre, dann bin ich dem total ausgesetzt und muss auch mit Negativem leben. Und im Glaubensbekenntnis sehe ich das anders. Da geht es um Gott und Gott ist für mich in diesen menschlichen Bahnen, also dieses Gut, Böse und ich strebe danach, mehr zu haben, also Macht zu bekommen. In diesen menschlichen Dimensionen funktioniert Göttlichkeit für mich nicht und funktioniert ja. Gott für mich nicht.
Ja, das ordnet und, vielleicht meine Gedanken auch noch mal ein Stück weit besser ein.
Ja, genau. Also weil es ist für mich so, dass Gottes Allmacht bedeutet, dass Gott dazu in der Lage ist, aus nichts alles zu machen.
Zum Beispiel
die Welt.
Schöpfung.
Genau, Gott hat aus nichts, aus dem Nichts alles gemacht. Und das ist für mich die Allmacht, mit der ich Gott sehe.
Mhm. Ich würde vielleicht da auch noch ergänzen, wenn wir das jetzt als alttestamentliches Beispiel haben, ist für mich ein Zeichen der Allmacht Gottes auch alles das, was um den Kreuzestod von Jesus passiert ist.
Du meinst, du machst das gerade die neutestamentliche,
genau.
Das Pendant zur Schöpfung dann. Okay.
Ja, also für mich dieses Allmachtsattribut, wo das nochmal deutlich wird, zu sagen, okay, Jesus als Sohn Gottes am Kreuz, Auferstehung, das hat für mich auch etwas Allmächtiges.
Was ist da für dich allmächtig an dem Kreuzestod Jesu?
Das Auferstehen, also das Sterben am Kreuz.
Ah, okay.
Und das Mitgehen in den Tod und das Auferstehen. Deswegen meine ich alles, was darum passiert. Es ist ja nicht nur das Sterben, das sehr menschliche Sterben, sondern auch das Wiederauferstehen.
Okay. Ja. Ja, mit der Auferstehung und dann sozusagen, na, der Himmelfahrt in dem Sinne, das verstehe ich. Das ist ja schon was sehr Allmächtiges. Das begegnet uns ja an mehreren Stellen in der Bibel auch, wo Dinge passieren, die mit menschlichen Dimensionen oder mit menschlichen Gedanken und Realitäten kaum zu vereinbaren sind. Ich weiß aber gar nicht, wie das Allmachtsbedürfnis oder wenn es ein Bedürfnis wäre, diese Allmacht Gottes überhaupt, also Ich finde das schwierig. Da kommen wir wieder an den Punkt, dass wir uns inhaltlich nur gedanklich vorbereiten und nicht ein Skript haben. Also warum ist es notwendig, dass Jesus am Kreuz stirbt, wenn Gott doch allmächtig ist?
Ja, das hatten wir ja schon in der, weiß ich nicht, wievielten Folge.
Ach, bestimmt.
Ja, da hast du das ja auch in Frage gestellt. So, man hätte ihn ja.
Was war denn deine Antwort da drauf?
Weiß ich nicht. Ich kann dir die Antwort da nicht sagen, aber ich kann dir jetzt sagen, so natürlich wäre es vielleicht egal gewesen. Wo, also man hätte doch Jesus auch einfach, wie ist man denn früher noch gestorben?
Einfach so, umgefallen, an einem Big Mac erstickt oder so.
Na, aber es war ja wirklich dieses Hinrichten und diesen, also von der irdischen Macht, also den Machthabern, die es damals gab, ans Kreuz genagelt zu werden.
Okay, das ist für dich. Okay, alles klar. Ja gut, aber haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja für meine schlechte Merkfähigkeit auch bekannt. Also, weil ich finde ja immer, dass der Kreuztod, also das am Kreuz sterben, völlig irrelevant ist für die Geschichte um Jesus. Das ist natürlich irgendwie, ich nenne es mal öffentlichkeitswirksam, aber viel wichtiger, der hätte auch an einem Big Mac erstickt sein können oder vergiftet worden sein können oder beim Fischen im Netz verheddert sein können und ins Wasser fallen können und so.
Meinst du so als Zufallsprodukt?
Ja, also Schicksal, Zufall, whatever. Das Wichtige ist doch, dass die Menschen getrauert haben, zum Grab gegangen sind und festgestellt haben, yo, Diggi ist gar nicht da. Und dann begegnet Jesus Menschen. Und das ist für mich das Allmächtige. Dieser hintere Teil.
Ja.
Das ist wirklich ja der Ostersonntag sozusagen. Das ist das, was für mich die Allmacht zeigt, weil gestorben ist jeder.
Ja, aber diese Szenen am Kreuz und alles, was davor mit dem Verrat und dem letzten Abendmahl, das macht es ja nochmal, also das macht ja diese besondere Stellung Jesu in der Welt als Sohn Gottes nochmal bedeutsamer.
Okay, ja gut. Aber auch da können wir uns, sind wir uns ja einig, so um diesen Kreuzestod herum, beziehungsweise die Auferstehung Jesus, auch so ein Allmachtsmoment Gottes. Und aber auch da ja Erklärung finden für Unerklärbares.
Ich habe mich bei dieser Frage, so wie wir sie gestellt bekommen haben, hatte ich sofort auch diesen Konnex zur Theodizee-Frage, so dieses wenn Gott allmächtig und gütig ist, wie kann er dann all das Leid der Welt ertragen, zulassen?
Ja.
Da habe ich direkt, also das war mein erster Gedanke auch bei der Frage. So ist dahinter so diese Frage, ja, wie würdet ihr es denn machen mit all dem Leid der Welt?
Ja.
Und fand das dann halt auch sehr spannend, da nochmal so ein bisschen in mir drin zu horchen, okay, was würde ich denn oder was könnte ich denn machen? Was liegt in meinem Spielraum? Und wie ist es denn dann mit dem Leid im Verhältnis zu Gott? Also, weißt du, wie ich das meine?
Du meinst es so sozusagen, wenn du. Also die Frage, ob du wirklich dann so eine göttliche Allmacht auch hättest?
Nee, erstmal so verantwortungsmäßig. So ist Gott jetzt für das Leid halt auch verantwortlich, wenn er doch allmächtig und gütig ist.
Okay. Und? Theodizee-Frage. Also die Frage, ja, du hast am Anfang schon gesagt, ich würde es jetzt nur mal, das wäre redundant, ich mach's trotzdem. Die Frage, wenn Gott gut ist, warum gibt's dann Leid?
Genau. So dieses Gott als gütiger Gott würde das Leid verhindern, weil er nicht möchte, dass das Menschen leiden. Und als allmächtiger Gott kann er es dann ja auch verhindern, wenn er alle Macht hat.
Ja.
So, das ist ja das, was dahinter steckt. Aber für mich ist Gottes Allmacht dann eher so zu denken, dass Gott in die Verantwortung genommen wird, nicht für das Leid, das passiert, sondern für die Leidenden.
Weil
das Leid, das produziert wird, das hat ja nicht Gott produziert.
Naja, doch, wenn, also die, aus der Vorstellung, ich habe gesagt, ja. ist doch gesagt, nicht als meine Meinung, sondern doch aus der Vorstellung, dass ich sage, Gott, oder dass Menschen sagen, Gott ist allmächtig, dann kann eine Sicht von Allmacht sein, wenn jemand alle Macht hat, dann ist diese Person oder dieses Wesen auch dafür zuständig, was alles passiert. Und die Frage ist doch, wenn ich allmächtig bin, wieso habe ich dann in meinem Mastermind nicht schon vorgeplant, dass es böse Menschen gibt und merze das aus, obwohl ich ja alle Macht habe? Oder dass es Krankheit und Tod gibt. Wenn ich alle Macht habe, warum merze ich das dann nicht aus? Also warum lösche ich das nicht sozusagen aus meinem Code für mein Computerspiel? So. Und bei uns kommen aus den Maschinengewehren nur rosa Seifenblasen raus, anstatt irgendwie Kugeln, die Menschen töten.
Ja.
Ne, das ist ja die Frage, die schon dahinter steht, oder nicht?
Ja, so dass das eine praktisch, also wenn wir von allmächtig und gütig sprechen, das eine ja immer das andere ausschließt. Weißt du, wie ich das meine?
Ah, das, Allmacht geht nicht in, nur in Güte, meinst du?
Ja, dass wenn Gott allmächtig ist, und das Leiden zulässt, dann kann er ja nicht gütig sein, weil Leid passiert.
Ja, okay. Okay, ja.
Und wenn er gütig ist und das Leiden nicht verhindern kann, dann ist er gleichzeitig ja nicht allmächtig.
Ja, das ist halt eine menschliche Vorstellung.
So, das ist die menschliche Vorstellung, die, glaube ich, hinter dieser Theodizee-Frage steckt.
Ja.
Und die ich halt so ein bisschen in die Frage mit hinein interpretiert habe.
Ja.
Und auch, wie das bei der Theodizee-Frage nun mal so ist, nicht weiterkomme.
Okay, ja. Ja, das ist halt die Frage der Fragen und die unbeantwortete Frage der Fragen, ne?
Ja,
und weil wir, erzähl?
Ich wollte nur da kurz anmerken, dass die Bibel ja den Begriff der Allmacht gar nicht in dem Sinne kennt, als zentralen Begriff, dass es irgendwo überliefert wird, sondern es ist immer nur ein Randbegriff.
Und okay.
Genau, also im griechischen Äquivalent ist das Pantokrator, Allherrscher.
Ja.
Und das kommt nur einmal bei Paulus vor und sonst nur in der Apokalypse. So, und das macht es halt irgendwie auch nicht. Also da kann man sich dann auch wenig auf die Bibel berufen und sagen, hier guck doch mal.
Ja, ja, und ich glaube, das ist nochmal so ein Zeichen dafür, dass wir, wenn wir über Religion sprechen und über einen Glauben sprechen und auch über unser biblisches Gottesbild sprechen oder über unser christliches Gottesbild, dass uns klar sein muss, dass wir versuchen, im menschlichen Rahmen mit unserem menschlichen Hirn Antworten zu finden auf Dinge, die alles überschreiten, was wir wissen können.
Mhm.
Also ich versuche ja, ich mache es mir ja einfach dadurch, wenn ich sage, ja, aber es gibt einen allmächtigen Gott. Warum ist mein Hamster Fluffy dann gestorben? Eigentlich, weil das hat mir wehgetan, das darf ein allmächtiger Gott nicht.
Genau,
das ist ja eine menschliche Erklärung.
Genau,
Verantwortung abgegeben und eine ganz, also Sündenbock gefunden, jemanden gefunden, auf den ich es schieben kann und aber ja auch sich selber zu so einem völlig unmächtigen Wesen gemacht.
Ja.
Dann brauche ich mich ja nicht mehr bewegen, wenn ich denke, dass eh alles, was schlecht ist, passiert ja eh, weil der Gott, der ist eine böse Göttin. So.
Mhm.
Also weißt du, was ich meine? Das ist halt menschliche Dimension, wenn wir davon sprechen.
Ja, und impliziert,
ich glaube, in meinem Glaubensbild ist es so, dass Gott viel mehr ist und unbegreiflich ist.
Ja, und gleichzeitig setzt ja diese Vorstellung von Allmacht oder Allmächtigkeit jegliche Naturgesetze, die wir kennen, jegliche mathematischen Formeln, physikalischen Eigenschaften, ja, eigentlich außer Konzept.
Ja, würde es, wenn es im menschlichen Rahmen funktionieren würde. Also, weil auch das, wie wir uns Dinge erklären, die Lösung sozusagen oder die Erklärung ist ja nicht gegeben, sondern erdacht. Also zum Beispiel ist es so, ist ja vielleicht so ein bisschen Fun Fact oder auch, vielleicht ist es ein Fun Fact, an der Uni Bremen zum Beispiel war zumindest, ob es so ist, noch so ist, weiß ich nicht, war der Bachelor in Mathematik ein Bachelor of Arts und kein Bachelor of Science, weil Mathematik eine Geisteswissenschaft ist.
Mhm.
Weil das erdachte Räume sind, die sich erklären durch eine Erklärung, die man sich selber gibt.
Genau, das 1-1 bedeutet. Und
ist
das
ja ein, oder es gibt ja genauso Räume, in denen es 1 ist 100 und 1 ist 0, ja. Nix, keine Ahnung, was weiß ich. So, ich bin Mathe, bin ich richtig bad. Aber ich finde, das zeigt ja, weil man sonst Mathe ja immer so als, das ist aber gegeben, ein Apfel ist ein Apfel. Nein, diese Dimension oder diese Erklärung ist menschgemacht.
Ja.
Und Gott ist größer als diese Dimension, in der wir denken.
Und ist er allmächtig für dich in dieser Dimension?
In unserer Dimension ist Gott nicht allmächtig. Also, aber in der Dimension Religion und Glauben ist Gott allmächtig. Ich glaube an Gottes Schöpferinnenkraft.
Ja.
Ich glaube, dass unsere Welt, in der wir existieren, aus dem Nichts, von einer schöpferischen Allmacht geschaffen wurde. Ich glaube, dass Gottes Schöpferinnenkraft sich auch zeigt in der Auferstehung Jesu Christi, weil unser allmächtiges Gottesbild sozusagen, also der allmächtige Gott dazu in der Lage ist, offensichtlich tote Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Genau, das glaube ich.
Ja, überhaupt erstmal entstehen zu lassen.
Ja, genau. Entstehen zu lassen sowieso, aber ja, es ist ja auch was Schöpferisches,
ja,
zu sagen, Jesus war tot. Jesus ist gestorben. Wir haben Jesus angefasst, vom Kreuz genommen und haben Jesus begraben. Wir hatten den toten Leib in der Hand. Und es ist doch eine Schöpfungskraft zu sagen, dieser Leib ist nicht mehr tot.
Mhm.
Das meine ich mit Schöpfungskraft dann.
Ja,
ne?
Okay.
Und ich glaube, dass Gott allmächtig ist. Aber nicht in unserem, im Rahmen unseres Verstandes.
Weil in unserer Begrenztheit.
Ja, ich finde, dass wir super begrenzt sind. Und ich glaube, auf der anderen Seite eben auch nicht, weil das halt unser begrenzter Rahmen ist. Allmacht bedeutet, wenn ich über Gott nachdenke, nicht, dass sie wie so ein Computerspiel halt alles dann macht und sagt, oh hier, Jule, der gebe ich eine unreine Haut, weil ich bin allmächtig. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Elske, die machen wir so ein bisschen dicklich, weil, warum nicht? Dann wird die immer von Leuten, wird ihr immer erzählt, dass sie unbedingt abnehmen muss, weil das ungesund ist, wie sie aussieht. Also, jetzt mal ehrlich, so sehe ich es halt nicht.
Ja, genau.
Aber das ist ja, wäre ja auch Allmacht.
Das wäre tatsächlich Allmacht, aber ohne Güte.
Ja, und auch Allmacht in so einer menschlichen Schwarz-Weiß.
Komponente, ja.
Schwarz-Weiß finde ich viel zu einfach, um über Gott nachzudenken.
Ja. Ja.
So.
Wollen
wir noch über Güte sprechen?
Ja, sag mal.
Willst du noch was über Güte sagen? Ich habe mir bisher noch keine Gedanken gemacht, weil mir der Begriff erst in der Frage so aufgefallen ist, als du sie mir nochmal vorgelesen hast.
Ich finde halt den Begriff der Allmacht viel schwieriger zu durchdringen als den Begriff der Güte. Also so geht es mir persönlich. Ich weiß nicht, ja, was das für dich irgendwie.
Ich finde, Güte gibt mir, also das ist ja so, das hört sich wie eine innere Einstellung an,
mhm,
und nichts Handfestes. Also mit Allmacht kann ich was machen.
Ja.
Allmacht ist eine Berufsausbildung und Güte ist ein Studium.
So ein Skill, so ein Soft-Skill. Ja, genau. Oh Leute, ich bin gütig.
Ja, genau, aber ich kann damit gar nichts anfangen, weil Allmacht habe ich nämlich nicht.
Und so. Gleichzeitig finde ich Güte aber den viel positiveren Begriff als Allmacht.
Ey, total.
Also ich habe ja mit diesem Machtbegriff eine kleine Problematik, weil ich das halt für mich einfach mal so negativ irgendwann mal abgespeichert habe und Macht grundsätzlich erstmal nicht gut finde. Und gütig hat für mich aber so dieses, naja, es wird wohl schon von gut kommen.
Ja.
So positiv und zugewandt. Ja, das ist für mich Güte, gütig.
Ja, genau, so würde ich es auch sehen.
Ja, und wie würdest du die Frage beantworten?
Also ich würde sie auf jeden Fall in so einer menschlichen Dimension beantworten. Also in dieser menschlichen, tatsächlich Schwarz-Weiß-Komponente.
Ja.
Und meine Antwort wäre so, dass nachdem ich meine Allmacht habe walten lassen, ich sie selber auch nicht mehr habe.
Okay.
Das wäre so wie der eine Wunsch aus der Wunschlampe vom Genie.
Ja.
Und zwar, was ich machen würde, ist, dass ich den Menschen, die Macht negativ ausnutzen oder ich nehme, nein, allen Menschen diese negative Komponente von Macht wegnehme. Also das, ja. Ich möchte mehr haben als andere, was ja eine große Komponente von Macht ist, ne? Also Macht ist ja immer, ich bin besser als du.
Ja.
Oder normalerweise, häufig ist es so. Und dieses, ich bin besser als du, streben würde ich ihn wegnehmen und würde ihm im Gegenzug nochmal so einen dicken Sack Güte geben. So.
Ja.
Das wäre mein Move. Erst habe ich überlegt, wir wollen allen Menschen Essen geben. Und dann habe ich aber gedacht, wenn ich allen Menschen Essen gebe, dann sagt wieder jemand, aber ich habe viel mehr für mein Essen gearbeitet, trotzdem kriegt er was, das finde ich nicht fair. So, weißt du?
Und ja, genau. Also, ja. Mir ging es da
was
ähnlich.
Was willst du machen?
Genau, mir ging es da ähnlich. Mein erster Ansatz wäre zu sagen, eine gerechte Ressourcenverteilung.
Ja.
Und dann dachte ich aber so, ja, das kann zwar alles gerecht verteilt sein, aber dann gibt's ja immer noch Menschen dahinter, die es gerechter haben wollen. Also
ja, genau. Ganz genau.
Deswegen finde ich deine Antwort da auch sehr charmant. Gleiches gilt für die Antwort, wenn ich jetzt sagen würde, Chancengleichheit für alle. Ja, aber irgendwer findet, er hätte noch eine bessere Chance verdient.
Ja, genau. Der Gleich ist nicht gleich gleich, wie du es eben schon gesagt hast.
Ja,
ne?
Gleich und gleicher.
Ja, ja. Und was würdest du denn machen?
Ja, dann vielleicht so das, was in deinem, also meine Antwort wäre tatsächlich so Ressourcen,
ach so, okay.
eine gerechte, ja, Ressourcenverteilung, aber du hast ja natürlich recht, dass dahinter dann ja auch immer noch die Menschen stecken.
Ja, ja, aber ich finde die gerechte Ressourcenverteilung total super.
Ja.
Und dann ist aber auch halt echt die Frage, was ist denn eine gerechte Ressourcenverteilung? Weil unsere Welt, unser Globus ja so unterschiedlich ist, ja, ne? Also, jetzt mal so ganz plakativ, also ganz unfassbar platt, ne?
Ja.
Aber einem Menschen in Südafrika, dem bringt der Friesenerz nicht so viel, den wir halt, den jetzt dann alle haben, weil wir unsere Ressourcen gleich verteilt haben. You know?
Ja, ich verstehe
also
schon, was du meinst.
Unterschiedliche geografische Gegebenheiten erfordern ja auch unterschiedliche Ressourcen.
Genau. Und da, also das ist ja der Unterschied zwischen, oh, warte, jetzt muss ich das richtig formulieren. Ich erinnere mich an so einen Cartoon, wo es
ja,
eben auch,
ja, ich weiß genau,
wo es nämlich auch um genau diese Frage geht, wo Menschen vor einer Mauer stehen und dann gibt es ja halt Menschen, die groß sind, Menschen, die klein sind und dann ist halt die Verteilung, okay, welche Kiste, bekommen sie jetzt alle die gleich hohe Kiste, um über die Mauer zu gucken? Das wäre Gleichheit. Ja. Gerechtigkeit wäre dann das, dass der große Mensch eine kleine Kiste bekommt, der kleine Mensch eine größere Kiste, so als Hilfe.
Geht um Augenhöhe, ne?
Genau. Und ich erinnere mich auch noch, also das sind ja so ganz, ganz kleine Beispiele. Ich wurde mal vor einer Vorstellungsrunde gefragt, Gleichheit oder Freiheit? Und dann habe ich, also, und dann dachte ich mir so, was soll ich denn jetzt antworten? Und dann habe ich erstmal gesagt, Freiheit. So, und somit hatten alle in dieser Gruppe die Freiheit zu bestimmen, wie lange und in welchen Attributen sie sich vorstellen. Hätte ich Gleichheit genommen, hätten alle nur eine Minute gehabt, um sich vorzustellen.
Und, okay.
Und das sind halt so simple Gedankenspiele, um über Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit ins Gespräch zu kommen und damit einzusteigen. Mega spannend eigentlich.
Ja, ja, total. Weil ich habe gleich, wenn ich das Wort Freiheit höre, finde ich das erstmal total toll und habe aber gleich so ein neoliberales Bild, ne? Das ist jetzt auch so FDP-Schnack oder so vom Tellerwäscher zum Millionärzeug. Wir haben alle die Freiheit, das Richtige, weiß ich nicht, zu studieren und reich zu werden, so nach dem Motto, nee, haben wir nicht.
Genau.
Das hätten wir, wenn unsere Voraussetzungen gleich wären. Also, aber ja.
Genau.
Es gibt für jeden, was mir das gerade zeigt, ist, entschuldige bitte, dass es für jeden Ort auch da wieder sogar ein, nicht nur für jede, von wegen Mensch oder Nicht-Mensch, sondern auch für jede Situation ein unterschiedliches Bedürfnis von Begriffen gibt. Also Freiheit ist nicht überall gleich gut.
Mhm, genau.
Und Gleichheit ist auch nicht überall gleich gut.
Ja, das war ja auch während der Corona-Pandemie so dieses, ja, wir sitzen alle im selben Boot, es trifft uns alle und ich denke mir so, fuck it, nein.
Ja, sag das mal der sechsköpfigen Familie, die in der 80 Quadratmeter Wohnung ohne Balkon nicht mehr raus darf.
Und mit einem Laptop, wo alle,
genau.
Warte mal, sechsköpfige, wo alle Kinder gleichzeitig Homeschooling machen sollen. Das funktioniert, also das, für die einen ist das Boot halt ein kleines Paddelboot.
Ja, genau.
Und für die anderen ist es das AIDA-Clubschiff. Also es ist nicht dasselbe Boot. Wir sollen ja das gleiche Boot.
Genau.
Okay. Wollen wir den Sack zumachen? Den allmächtigen,
geschnürt
und gütigen
Sack zugemacht.
Sack zugemacht. Schön.
Wir kommen, wo kommen wir jetzt zu? Ich bin echt, was ist unser Ablauf?
Ich denke, wir kommen zu unserer Kategorie, die so heißt. Wir wollen nachflüstern.
Ja, genau.
Und das heute im doppelten Sinne. Denn wir haben einen Kommentar zu unserer Folge bekommen. Und ich möchte noch so eine kleine Erklärungs-Richtigstellungsgeschichte machen zu unserer letzten Folge. Aber erstmal zu dem Kommentar, den wir bekommen haben. Den könnt ihr in Gänze lesen auf unserem Podigee-Profil. Da werden wir den freischalten.
Und in dem Habe ich, glaube ich, schon.
Ach, hast du schon.
Dann könnt ich glaube schon. Ich war nicht mehr sicher, wie das überhaupt in unseren Kommentaren ist. Ich glaube, die sind alle freigeschaltet. Ich habe das System nicht so durchschaut. Was ich übrigens nicht geschafft habe, was ich eigentlich machen wollte, ist, ich habe es nicht hinbekommen, das dort zu beantworten. Ich habe keinen Antwortsticker gefunden.
Ah, okay. Naja, das ist dann vielleicht so.
Aber wir beantworten es jetzt. Wir gehen davon aus, da die Person unsere letzte Folge gehört hat oder unsere vorletzte, wird sie diese auch hören. Also, hi!
Genau. Und zwar ging es darum, dass wir über Abendmahl gesprochen haben und über Leib und Blut Christi.
Ja.
Und da nicht in den Katechismus von Martin Luther tief genug eingestiegen sind. Denn im Katechismus steht, was ist das Sakrament des Altars? Es ist der wahre Leib und Blut des Herrn Jesus Christus unter dem Brot und Wein uns Christen zu essen und zu trinken von Christus selbst eingesetzt. Und wir haben eben von einer Symbolik gesprochen.
Ja, weil es der, also es hat ein bisschen eine andere Dimension einfach als im katholischen Glauben. Und da sind wir einfach an dem einen Punkt ein bisschen zu weit oben geblieben. Da arbeiten wir ja auch immer wieder dran, so ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber ich will mal als Vorklapp, bevor wir das einmal sagen, wie es aus evangelischer und unserer Sicht eigentlich also tiefer ist. Wir versuchen ja bei Sachen erstmal die Basis zu erklären, beziehungsweise lieber an der Oberfläche ein bisschen zu erklären, weil es ansonsten echt teilweise sehr komplex ist. Ihr habt das heute vielleicht auch in der Folge schon gehört, wenn wir über Allmacht reden, da explodiert einem ja eigentlich so das Gehirn irgendwie, ne? Und ich bin gar nicht dazu in der Lage, das einfach zu erklären, weil das super schwierig ist und deswegen versuchen wir an den Stellen, wo es geht, eher einfacher zu erklären. Es ist aber natürlich so, dass auch im Evangelischen wir von der tatsächlichen Gegenwart Gottes und Jesus in Leib und Blut im Abendmahl sprechen. Aber halt nur für diesen Moment des Abendmahls ist dieses Symbol so spirituell verbunden, dass es eine Wandlung erfährt. Also Brot und Wein oder Traubensaft und Wein, wollte ich gerade sagen, Traubensaft und Brot, sind in dem Moment des Abendmahls, wenn sie durch die Person, die die Einsetzungsworte spricht, gewandelt in Leib und Blut Christi. Ja, wenn das Abendmahl beendet ist, sind sie das aber nicht mehr. Beispiel in der katholischen Kirche, der Messe wird noch direkt während der Messe, wenn das Abendmahl beendet ist, der Rest an Hostie, also das letzte, die Oblaten, werden sofort wieder in den Tabernakel gebracht, genauso der Kelch und so weiter, weil diese Hostien weiterhin Leib Christi sind, weil einmal gewandelt, kann man nicht wieder zurückwandeln. Evangelisch ist es so, Abendmahl zu Ende, Hostie bzw. Oblate und Traubensaft nicht mehr Leib Christi.
Genau. Da wird der, na hoffen wir es nicht, dass der Traubensaft dann zurück wieder in eine Flasche gekippt wird.
Aber so schlimm glaube ich nicht.
Aber die Oblaten, na, die kommen dann wieder zurück da in eine Schublade und dann oder zurück in den Topf.
Wie auch immer sie verwahrt werden, das ist ja wahrscheinlich auch recht, also einigermaßen unterschiedlich in den Gemeinden. Die liegen natürlich nicht irgendwo in der Ecke rum.
Nee, aber schon Plastiktüte, klar, die sind schon, habe ich auch schon gesehen.
Tütchen rein, wieder in ihren Schrank oder wo auch immer hin. Weil sie dann nicht mehr Leib Christi sind. Und auch beim Wein, also hier, auf einer Freizeit zum Beispiel, Jule, hast du das ja gewiss auch schon, wenn dann am Ende des Abendmahls noch Traubensaft übrig ist.
Na, wer will noch mal, wer hat noch nicht?
Genau, dann wird mal weitergeben. Dann wer möchte noch Traubensaft und nicht, wer möchte noch einen schönen Schluck Blut Christi? Ja, das ist also bei uns eine sehr starke Momentaufnahme. Genau, das ist der Unterschied.
Ich glaube,
das ist nachgeflüstert, ne?
Ja, ich würde, wenn wir damit durch sind, nochmal ganz kurz Bezug nehmen auf unsere letzte Folge, die da hieß Karma is a Bitch und wir über Gutes und Schlechtes tun und Karma-Konto gesprochen haben und mir dann irgendwie noch aus der Schulzeit in den Kopf gekommen ist, ey, da war doch irgendwas mit Martin Luther und den guten Früchten und dem Baum und Gutes tun und Schlechtes tun. Das möchte ich noch einmal ganz kurz nachreichen, um das hier auch noch mal ein bisschen professioneller zu erklären, wo ich das
ja, mach mal.
Also es war auf jeden Fall in meinem Kopf und geschrieben steht es, und da sind wir dann auch wieder bei Martin Luther, in seiner Schrift über die Freiheit des Christenmenschen. Das ist so ein 30-Punkte-Plan, den Luther aufgestellt hat.
Der Businessplan von Martin.
Ja, und da kann man so Checks drunter machen, so check, 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 alles. Und dann ist man ein guter Lutheranerin, weiß ich auch nicht so genau. Aber auf jeden Fall in seinem 23. Punkt, da spricht er nämlich das an, was in der Bibel dann als Bild benutzt wird mit dem guten Baum, der gute Früchte trägt. Da sagt er es dann nämlich so: gute, gerechte Werke machen niemals einen guten, gerechten Menschen, sondern ein guter, gerechter Mensch macht gute Werke. Also
aha, Perspektive.
Genau, erst aus dem einen folgt das andere.
Ja, aber nee, aus dem Inneren folgt das Äußere.
Ja,
und nur
genau,
weil ich das Äußere mache, nicht aus dem, oder?
Genau.
Weil ich das Äußere mache, lässt das nicht Rückschlüsse auf mein Inneres zu, sondern es ist umgekehrt. Nur wenn ich gut bin, kann ich Gutes tun.
Genau, und in seiner Formulierung schreibt er es auch nochmal gleich, wie Christus sagt: ein schlechter Baum trägt keine gute Frucht, ein guter Baum trägt keine schlechte Frucht. So, und dann geht's weiter, denn es ist offenkundig, dass nicht die Früchte den Baum tragen, auch nicht die Bäume nicht auf den Früchten wachsen, sondern umgekehrt. Die Bäume tragen die Früchte und die Früchte wachsen auf den Bäumen.
Ja.
So, und das war das, was in dem Moment in der Folge in meinem Kopf war und vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen
besser sortiert,
mit Zitaten belegt, sortiert ist.
Sehr gut, Jule. Ja, soweit so nachgeflüstert. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer Lieblingskategorie.
Die heißt,
wer ist es? Ja, nach alter Wer ist es Manier habe ich heute eine Person für Jule mitgebracht. Aus der Bibel.
Wow.
Und Jule fragt mit Ja- oder Nein-Fragen und hofft, dass sie diese Person errät. Ihr dürft natürlich fleißig mitraten. Da habe ich auch immer so gar kein Gefühl zu, wie gut oder schlecht diese Kategorie irgendwie für andere zu bewältigen ist. Aber
ich frage mich auch, vielleicht könnte, ob manche Menschen dann da sitzen und dann so nach der dritten, vierten Frage sich so denken, oh, es ist doch glasklar, es ist, muss doch.
Genau, genau.
Und warum stellst du so abwegige Fragen, die überhaupt nicht zum Ziel führen?
Ja, total.
Funny. Guti. Ich beginne mal meine Frage mit, oder meine innerlichen Gedanken auf der Reise zur Person mit der Frage, bin ich Jesus begegnet?
Gleich mal die erste Frage, wo ich mir denke, nee, du bist nicht Jesus begegnet.
Aber wenn du es so, ich sag mal, so vielleicht, eventuell, nee, eher nicht, bin ich auf jeden Fall im Neuen Testament zu verorten?
Ja.
Okay. Also eine Person.
Ich glaube, du bist tatsächlich Jesus nicht begegnet, nee.
Okay, aber ich habe zur Lebzeit, also ich habe so im, habe ich zur gleichen Zeit wie Jesus gelebt?
Ja, ist schon so, schon so ungefähr.
Zeitraum damals.
Genau, nee, es ist, du wirst, das hat da Überlappungen ganz eindeutig gegeben.
Gut, alles klar, aber ich bin ihm selbst nicht begegnet. Bin ich bekannt in der Bibel für einen krassen Skill?
Nee.
Bin ich bekannt für, weil ich irgendwas nicht gut kann, oder?
Nö.
Bin ich bekannt dafür, dass ich besonders kacke bin?
Nö.
Aha. Also ich bin eher so ein Durchschnittsmensch, so ein Max Mustermann in der Bibel.
Ja, erstmal würde ich sagen, ja.
Erstmal. Das heißt, ich habe eine Verwandlung durchgemacht?
Ja, so kann man das vielleicht nennen.
Also ich habe mich bewegt innerlich. Ist jetzt nicht Saulus zu Paulus.
Du hast dich verändert. Nee.
Okay, weil das ist ja schon sehr offensichtlich gewesen, wie Paulus zu Paulus geworden ist.
Nee, es ist anders, ganz anders.
Aber ich bin jetzt auch keine Transformation von Mensch zu Tier. oder so.
Wie ist denn das nochmal? So wie bei Twilight, wo die zu Werwölfen werden.
Ja, so habe ich mir das gerade vorgestellt und habe dann gedacht, welche Stelle in der Bibel könnte das sein, die ich nicht kenne, wenn es wirklich so ist.
Ja, Twilight basiert auf der Bibel, das ist einfach so, das wissen viele nicht.
Ach so, ja. Mhm.
Nee. Du bist nicht,
bin nicht
du bist
Jacob.
Kein magisches Tierwesen. Genau, du bist nicht Jacob. Du läufst nicht mit freiem Oberkörper rum und hast kein Sixpack.
Okay. Bin ich eine männliche Person?
Nein.
Nein, ich bin eine weibliche Person. Wow, jetzt gibt's natürlich schon die krasseste Eingrenzung, die ich jemals hätte finden können für die Bibel.
Ja. Aber, achso, du hast ja schon festgestellt, du bist halt auch im Neuen Testament, das hast du ja auch schon herausgefunden, genau.
Und ich bin aber auch nicht so engelmäßig.
Ha, nee, da ist deine Rolle anders. Nee, du bist nicht engelmäßig.
Und ich bin aber auch sonst kein transzendentes Wesen, was so ein bisschen, also...
Also ich finde schon, also, ich sag mal so, willst einmal kurz... Deine Geschichte sind drei Verse in der Bibel.
Ja.
Und dann ist ja die Frage, wie tief geht es rein, weißt du? Und ich würde das, was, ich finde schon, dass das was Unwirkliches auch hat. Sagen wir es mal so. Weißt du, in dem Sinne würde ich vielleicht schon, es hat schon auch was Unwirkliches.
Okay.
Wenn wir wieder von dem menschlichen Geist, wir haben ja heute davon gesprochen, von unseren eigenen Rahmen sozusagen, ne?
Okay, und das verlässt auf jeden Fall diesen menschlichen Rahmen.
Also den, der mal ebenso erklärbar ist auf jeden Fall.
Im Neuen Testament.
Ja.
Ich bin eine Frau.
Ja.
Weiblich gelesen, puh. Und Maria bin ich auf jeden Fall nicht, weil da hätte es definitiv Überschneidungen mit Jesus gegeben.
Ja.
Bin ich die Cousine von? Nee, dann wäre
du kannst ja vielleicht mal fragen, also wenn die Person hat zur gleichen Zeit wie Jesus gelebt und sie ist einer Person, die Jesus auch schon heftig nahestand, begegnet.
Ja, also in meiner Vorstellung habe ich jetzt so gedacht, ja, was ist denn hier mit der Cousine von Maria, Elisabeth?
Ach so, nee, ich dachte gerade, oh Mann, da bin ich wieder in den Verwandtschaftsverhältnissen. Nee, Elisabeth bist du nicht.
Okay. Gibt es diese eine Geschichte in der Bibel über mich? Ich versuche jetzt
nochmal. Ja, genau. Es gibt drei Verse oder vier vielleicht. Und sonst wirst du nicht erwähnt.
Bin ich dieses Mädchen, das aufsteht?
Dieses Mädchen, das aufsteht? Ja, du stehst auf.
Und ich habe auch einen Namen bestimmt, ne?
Ja, weißt du, wer dich dazu bringt, aufzustehen? Also du meinst, also sag mal, definiere mal aufstehen. Ich glaube, du weißt, wer, also ich glaube, du hast es schon, aber was meinst du mit, bin ich das Mädchen, das aufsteht? Hingefallen, umgeknickt, wieder aufgestanden, oder?
Ich erinnere mich an diese eine Geschichte aus der Bibel, wo dann, ja, aber das ist doch Jesus, oder? Der kommt, oder ist es irgendwer? Dieses.
Also bei Lazarus war es ja Jesus, der Lazarus hat aufstehen lassen. Meinst du sowas im Sinne von aufstehen?
Ja, aber ich bin nicht gestolpert. Also ich bin nicht ich habe meinen Kopf nicht gestoßen.
Nee, weiß ich nicht, warum du in dem Zustand bist, in dem du bist, aber also ich glaube, du hast das. Soll ich es auflösen?
Nee.
Okay, du willst den Namen selber rausfinden und also nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also du könntest meinetwegen Ort herausfinden und wer dir geholfen hat, aufzustehen und was das überhaupt bedeutet, aus welchem Zustand bist du aufgestanden?
Okay, also der Ort. Was heißt denn der Ort? Liege ich an einem besonderen?
Ja, geografisch. Ich weiß nicht, wie du dich im Geografischen auskennst, da im Biblischen. Das ist jetzt auch nicht so relevant wahrscheinlich.
Ach so, ich dachte, ich liege an irgendeiner, ich bin nicht begraben.
Unter einem Busch.
Nee. Nein, aber ich bin nicht begraben. So dieses Ort, örtliche meine ich.
Es wäre eher sowas wie Jerusalem oder so.
Ah, okay.
Aber Jerusalem ist es nicht. Spoiler.
Ja gut, dann bin ich tatsächlich irritiert, wenn es nicht Jerusalem ist. Bethlehem. Bin ich in Bethlehem?
Nee, du bist auch nicht in Bethlehem. Aber ich glaube, das hilft dir nicht weiter. Ich glaube, so tief bist du in Bibelgeografie wahrscheinlich auch nicht.
Wie ist denn mein Zustand? Wie bin ich in diesen Zustand gekommen? Bin ich krank? Bin ich tot?
Du bist tot.
Ich bin tot.
Ja. Wie du da reingekommen bist, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, die Witwen haben sich um dich gekümmert und haben dir in ihrer Not deiner Not geholfen. Nee, stimmt gar nicht. Du hast vielen Witwen geholfen und dann bist du aber gestorben. Und dann warst du tot.
Nee, dann löst
mal auf. Ach so, warte mal, ich hab sogar... Soll ich auflösen?
Ja, löst mal auf.
Du bist Tabitha oder Tabea.
Okay.
Die so eine gute Seele war, sag ich mal, und halt vielen geholfen hat, ihnen Kleider genäht hat, vor allem sich um Witwen gekümmert hat und dann plötzlich krank war und starb. So, Definition okay. zu Ende. Und dann Petrus war unterwegs.
Ah.
In der Gegend. Und zwar haben dann Menschen halt Petrus geholt und Petrus hat die Leute, also Tabitha lag schon gewaschen und sozusagen fertig gemacht für, jetzt wird begraben, auf ihrem Bett und Petrus wurde aber um Hilfe gerufen und der hat dann die Leute aus dem Raum geschickt und hat gesagt, Tabitha, steh auf. Und dann stand sie auf. Und damit ist deine Geschichte aber auch zu Ende.
Jetzt überlege ich, ob das genau, also ich habe das...
Ob diese dunkle Erinnerung genau diese ist.
Ja, aber in meinem Kopf ist es nicht Tabitha, sondern also dieser Ausdruck Talita Kum. Ist das daher?
Oh, das weiß ich nicht.
So dieses, das Mädchen, das tot ist und dann Mädchen steht ja, auf und dann genau. geben sie ihr zu essen und zu trinken. Ach so, und sie ach, die heißt so?
Die heißt Tabitha, genau.
Ach so, weil das, was ich kenne, ist halt dieses Talita Kum und das ist aber halt nicht Tabitha, sondern Talita mit Ö.
Ja, das ist aber auch, also Tabitha ist zum Beispiel, das ist ja Übersetzungsfrage, ne? Auch Tabea zum Beispiel ist Tabitha und von daher kann es auch durchaus wahrscheinlich sein, dass es auch Talita ist. Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
Also ich glaube in der, oh, wie heißt der Vater? Die Tochter des Jairus. Reden wir über sie?
Bestimmt, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich kenne nur diese Geschichte, die in diesen drei Versen steht.
Ah, okay, weil ich habe, also das kann ich mal so, deswegen habe ich das die ganze Zeit so im Kopf und bin irritiert, dass ich nicht weiß, dass sie so heißt. Denn ich habe mal eine Andacht, beziehungsweise Abendmahl zu dem Thema dann auch, eine Abendmahlsandacht dazu gemacht, weil das Ende ist dann nämlich auf, Mädchen steh auf und dann wird nämlich zu ihr, bringt ihr Essen und Trinken und dann eben dieses Essen und Trinken als Stärkung.
Okay, aber das, also das kenne ich nicht, bringt ihr Essen und Trinken, das wäre jetzt nochmal spannend, in welcher Übersetzung das so war, weil aus der, die ich kenne, da ist es nicht, dass sie dann speisen, sondern da ist es, Tabitha steht auf, Petrus blieb noch länger in der Gegend. So, weißt du? So.
Okay, wir behalten das mal im Kopf. Das ist auch schon wieder... Hervorragend. Wir behalten das mal im Kopf, vielleicht können wir das ja da beim nächsten Mal noch nachreichen, ob wir wirklich die gleiche, dieselbe, diese eine Person ja. haben, die in unseren ja. Köpfen ist. Eine sehr spannende Ausgabe von genau. Wer ist es? Und ich würde sagen, die Zeit ist fortgeschritten, kommen wir zu unserer letzten Kategorie.
Empfehlung der Woche.
Jule, hau mal raus.
Also meine Empfehlung der Woche ist, weil wir nämlich über das Thema Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, bla bla bla, wie auch immer, all das, was es beinhaltet, gesprochen haben, möchte ich empfehlen, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, es vielleicht bei euch in der Umgebung die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen, ob jetzt vom Jugendverband oder vom Landkreis, was auch immer, macht mal ein BZAFTA-Training mit.
Bitte?
Ja, BZAFTA. Das ist nämlich eine Methode, die aus Israel kommt und ein Prozess ist, um Demokratie zu lernen.
Okay.
Und als ich vorhin davon gesprochen habe, von in einer Vorstellungsrunde, war das nämlich eine Vorstellungsrunde im Rahmen eines BZAFTA-Trainings.
Mhm.
Und wir haben BZAFTA als Methode in unserer Juleika mit integriert. Und es ist wirklich sehr spannend, mhm. wo es eben darum geht, Demokratie zu lernen, zu erleben, zu durchdringen, zu erfahren auch. Und deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt und mal davon hört, lege ich euch das sehr ans Herz. Elske, was empfiehlst du diese Woche?
Das klingt voll gut.
Ja, es ist auch.
Ich habe für euch folgende Empfehlung. Wir haben Juni und Juni ist Pride Month, ein Monat, der dazu dient, auf Ungerechtigkeit, vor allem bezüglich queeren Personen hinzuweisen und für die Rechte von queeren Menschen einzustehen. Und ich würde euch total bitten, beschäftigt euch mal ein bisschen mit Pride Month, also mit der Frage, wie kann ich eigentlich Ally sein für Leute, die queer sind in meiner Umgebung und wie kann ich sie darin unterstützen, sichere Orte zu finden und sich sicher zu fühlen. So, das wäre meine Empfehlung für die Woche, einfach mal so ein bisschen was Kognitives zu machen und ein bisschen mit dem Herzen zu arbeiten, dann weitergehen, denn auf der Welt passieren schlimme Dinge, die queere Menschen betreffen. Und da können wir nur, wenn alle zusammenhalten und es eben nicht nur Queere sind, sondern auch Menschen, die sich nicht unbedingt als queer bezeichnen, dafür sorgen, dass das endet. Beispielsweise hat Uganda letztes letzte Woche beschlossen, auf Homosexualität die Todesstrafe einzuführen. Und ich denke mir nur so, es gibt sowieso schon so viele, es gibt sowieso schon so viele Länder auf der Welt, in die ich als queere Person nicht sicher reisen kann, weil ich mit bis zur Todesstrafe rechnen muss. Und auch in Deutschland ist es so, dass wir immer noch massive Ungerechtigkeiten haben, was das Abstimmungsrecht, das Selbstbestimmungsrecht und so weiter angeht. Und da geht es ja nicht darum, dass queere Menschen mehr wollen als nicht queere Menschen, sondern queere Menschen möchten die gleichen Rechte haben. Wir wollen eben die etwas höhere Kiste haben, damit wir auf Augenhöhe mit den anderen sind. Und beschäftigt euch mal damit und unterstützt vielleicht auch Vereine und Einrichtungen, die sich mit queerer Vielfalt beschäftigen und queere Menschen unterstützen. Und wenn ihr zum Beispiel seht, ich habe das jetzt mir zur Aufgabe für diesen Pride Month gemacht, dass ich alle, die ihre schönen Profilbilder mit Regenbogenfarben versehen, erstmal anschreibe und sage, dass das Profilbild schön ist, das Handeln aber noch viel wichtiger ist. Seid laut, seid stark für queere Menschen. Das ist meine Empfehlung der Woche.
Genau. Darf auch gern darüber hinausgehen, als nur das Profilbild zu ändern oder sich eine Flagge vor die Tür zu hängen.
Echt, ich find's erschütternd, ey, mal ganz im Ernst. Also jetzt auch, ne, die Grünen im Bund, auch wieder schön regenbogenfarbenes Profilfoto und ich denke mir nur so, was ist mit dem Abstimmungs- und dem Selbstbestimmungsrecht? Bald ist schon wieder Sommerpause im Bundestag und noch nichts ist passiert. Ja. Es ist eine Katastrophe.
Hat das nicht auch, heißt das nicht Rainbow-Washing? Heißt das nicht so?
Oh, ja, den Begriff habe ich jetzt noch nicht gehört, aber bestimmt, der klingt total schlüssig, genau so ist es.
Also so wie Greenwashing, dass Leute so alibi-mäßig sagen, ja, wir sind total klimaneutral und sind es aber überhaupt nicht. Und dass das einfach als Instrument genutzt wird, um sich pseudo-beliebt zu machen bei
Personen. Ja, und um auch, also ich kenne das so nach dem Motto Regenbogenkapitalismus.
Genau.
Dass man dann auch so wie jede Modekette, jeder Supermarkt, jede Getränke, Lebensmittelkette, nicht jede natürlich, aber viele haben jetzt Pride Collections, irgendwelche Limo-Flaschen, wo Regenbogen drauf sind. Ja, aber unterstützen halt queere Menschen nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bleibt mir weg mit eurem Scheiß. Produkten in diesem Monat. Macht lieber was für Leute, weil auch heute noch, jetzt gerade war CSD in Hannover und es wurde schon wieder ein Transmensch verprügelt, krankenhausreif geschlagen, vor dem Hannover Hauptbahnhof und kein Schwein hat eingegriffen. Mhm. Und ich denke mir nur so, was denn los bei euch? Ja. Was denn los? Ne? Also von daher ganz was Leichtes und Lockeres zum Schluss. Beschäftigt euch mal ein bisschen mit Pride und macht nicht nur diesen Monat, sondern macht euch immer laut, stark für queere Menschen, für People of Color, für Menschen, die es nicht so leicht haben wie ihr selbst.
Ja, Amen.
Genau, ich würde sagen, das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder auf anderen Wegen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Und wir sehen uns vielleicht auch wieder jetzt demnächst bis zum Ende der Woche vom Kirchentag, auf dem Kirchentag. Wir werden auch ein bisschen was live machen auf Instagram. Also von daher, macht's gut, wir hören uns.
Bis bald, Rian. Tschüss.
Bleibt lieb.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.